Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Die Situation in der Straße von Kertsch wurde im ersten Teil des ukrainischen Wahlkampfes sehr aktiv genutzt. Wie hart sind wir bereit zu reagieren, wenn es zu einer weiteren Provokation kommt? Zumal sich die NATO bereit erklärt hat, ukrainische Kriegsschiffe zu unterstützen, wenn sie es wagen sollten, einen neuen Durchbruch zu starten.
Moralisch und politisch könnten sie es unterstützen. Ich sehe keine Situation, in der NATO-Schiffe sich diesem Abenteuertum anschließen würden, um eine militärische Provokation zu schaffen. Das ist meiner Meinung nach nicht möglich. Und angesichts der uns zur Verfügung stehenden Informationen habe ich Grund zu der Annahme, dass die NATO all dies bereits selbst entschieden hat.
Wird es also nur eine Unterstützung in Worten geben?
Wahrscheinlich wird die Verurteilung wie beim letzten Mal wieder zu einigen Sanktionen führen, wie wir bereits mehrfach gesagt haben, gibt es keine Probleme bei der Überfahrt ukrainischer Kriegsschiffe aus dem Schwarzen Meer zu den ukrainischen Häfen im Asowschen Meer. Einzige Bedingung ist die Einhaltung der Sicherheitsstandards für die Navigation in der Straße von Kertsch. Dies ist ein kompliziertes Wassergebiet, es ist nicht sehr tief, windet sich und erfordert obligatorische Lotsendienste und Berechnung der Wetterbedingungen. Alle Schiffe, und da sind Tausende, halten an der Einfahrt zur Kertscher Straße an, informieren die Betreiber dieses Kanals, erhalten Lotsenbegleitung, Empfehlungen und laufen je nach Wetterlage ruhig in das Asowsche Meer ein. So war es bis November letzten Jahres auch mit den Kriegsschiffen der Ukraine. Alles verlief ohne Zwischenfälle.
Im November 2018 versuchte Petro Poroschenko, der eindeutig in eine Wahlkampfrage geraten war, einen Skandal zu schaffen, um erneut an den Westen zu appellieren und zu zeigen, wie Russland ihn behandelt und dass neue Sanktionen erforderlich sind. Er ist darin besser geübt als viele andere. Und dann versuchten die Kriegsschiffe heimlich, sich durch die Straße von Kertsch zu schleichen, indem sie in unsere Hoheitsgewässer eindrangen, und zwar in den Teil, der noch vor dem Referendum auf der Krim zu den Hoheitsgewässern Russlands gehörte. Tatsächlich versuchten sie, die Stärke derjenigen zu testen, die die Sicherheit des Kertschkanals und die territoriale Integrität der Russischen Föderation gewährleisten. Ich möchte darauf hinweisen, dass unsere Widersacher unter den zahlreichen Argumenten vergessen, dass das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1982 wirklich die sogenannte friedliche Durchfahrt durch die Hoheitsgewässer für ausländische Schiffe, einschließlich Militärschiffe, ermöglicht, sofern mehrere Bedingungen erfüllt sind. Eine davon ist die obligatorische Einhaltung der Sicherheitsanforderungen, die in diesem Fall schwerwiegend verletzt wurde. Zweitens kann ein Küstenstaat nicht zulassen, dass Kriegsschiffe einfach so durch seine Hoheitsgewässer manövrieren. Das heißt, entweder befolgen sie die Regeln oder sie verletzen sie. Sie führten militärische Manöver durch und versuchten, sich vor unseren Grenzschutzbeamten zu verstecken. Das ist bereits allen ohne Ausnahme klar. Ich habe keine Zweifel daran. Die Tatsache, dass wir nichts zu verbergen haben, wird durch eine sehr einfache Tatsache bestätigt. Um besser zu verstehen und die Bedingungen für die Durchfahrt durch die Straße von Kertsch kennenzulernen, bat die Bundeskanzlerin Merkel Mitte Dezember letzten Jahres den Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, deutsche Spezialisten zu empfangen, damit sie sich ein Bild von der Lage machen konnten. Wladimir Putin stimmte zu. Wir haben es dann noch einmal bestätigt und erfragten die Namen und den Zeitraum, wann es ihnen passen würde. Sie machten eine Pause. Als ich dann im Januar meinen deutschen Amtskollegen bei einem Treffen darauf ansprach, sagte Herr Maas, dass sie die Franzosen mit einbeziehen wollten.
Ich antwortete, dass das etwas Neues war, ich aber auch davon überzeugt war, dass unser Präsident der Teilnahme der Franzosen an einer solchen Exkursion zustimmen würde. Einige Zeit später teilten uns die Deutschen ihr Konzept einer solchen Reise mit, bei der anstelle einer einmaligen Aktion eine dauerhafte Stationierung im Rahmen einer Beobachtungsmission erfolgt wäre. Diese wäre mit der OSZE-Mission im Donbass verbunden gewesen und hätte auch Ukraine einbezogen. Sie alle würden sich auf unserem Territorium aufhalten und es war unklar, was sie dort tun würden.
Sie wollten also hinkommen und sich dort niederlassen?
Ja, sie wollten sich dort niederlassen. Deutsche sind in der Regel sehr pünktlich und strikt. Als Frau Merkel Wladimir Putin fragte, ob es möglich sei, dass deutsche Experten hinfahren und sich umsehen, sagte er zu. Anscheinend holte sich die deutsche Seite danach Ratschläge bei ihren älteren Kameraden.
Ein weiterer Punkt, an dem unsere Interessen und die unserer westlichen Partner direkt aufeinandertreffen, ist Venezuela. Wird Washington es Ihrer Meinung nach wagen, militärisch zu intervenieren? Wenn ja, wie weit sind wir bereit, in diese Region zu gehen? Sind wir zur Durchsetzung unserer Interessen bereit für einen direkten, harten Konflikt in der Region bis hin zu einer Militäroperation, wenn alle rechtlichen Formalitäten eingehalten werden, um diejenigen, die dies nicht wollen, zum Frieden zu zwingen?
Ich möchte mir ein solches Szenario nicht ausmalen. Ich bin überzeugt, dass Washington bisher nicht vollständig verstanden hat, in was für einer Situation sich seine Venezuela-Politik befindet. Sie dachten, dass das venezolanische Volk sich von Anfang an gegen diese Macht auflehnen würde und enttäuscht wäre, dass die Regierung das normale Funktionieren der sozioökonomischen Sphäre nicht gewährleisten kann. Darum haben sich unsere westlichen Kollegen gekümmert. Die USA haben die Konten der Ölgesellschaft und die Briten die Goldreserven eingefroren. Sie dachten, es würde ihnen gelingen, sie auf diese Weise wirtschaftlich zu erwürgen. Und parallel dazu versuchten sie in der Anfangsphase der Krise, Maßnahmen zur Bereitstellung humanitärer Hilfe zu ergreifen und versuchten, die Grenze zu durchbrechen. Es war klar, dass dies alles ein sehr billiges Schauspiel war. Ja, sie sagten zwar, dass alle Optionen auf dem Tisch blieben, aber sie dachten eindeutig, dass es ein Blitzkrieg werden würde. Aber es hat nicht geklappt. Das geben sie selbst zu. Die wirtschaftliche Situation dort ist wirklich sehr schwierig. Die Lage dort war nicht einfach und sie wurde immer schlimmer. Wir haben der venezolanischen Regierung auf eigenen Wunsch hin wiederholt Empfehlungen gegeben, wie Wirtschaftsreformen eingeleitet werden können. Doch wahrscheinlich hat es jemandem nicht gefallen und dieser Prozess wurde gestört, um zu verhindern, dass die Situation sich zum Wohl der Maduro-Regierung entwickelt. Sie haben beschlossen, eine zusätzliche wirtschaftliche und finanzielle Strangulierung zu organisieren. Als der Blitzkrieg scheiterte und sich herausstellte, dass das venezolanische Volk seinen eigenen Stolz und sein Gefühl für die nationale Würde bewahrt hat, als die meisten Venezolaner von der Situation beleidigt wurden, dass US-Vizepräsident Pence aus dem Ausland Juan Guaido zum Übergangspräsidenten Venezuelas ernannte, dann muss man weit von einer historischen Erfahrung fern sein, um zu erwarten, dass das venezolanische Volk dies schlucken würde. Entschuldigen Sie mich für dieses grobe Wort. Jetzt, da die US-Amerikaner weiterhin sagen, dass alle Optionen auf dem Tisch bleiben, habe ich keinen Zweifel daran, dass sie die Folgen des militärischen Abenteuers berechnen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Lateinamerika sie unterstützen wird. So wie ich es verstehe, zählen sie auf ein oder zwei Länder. Ich weiß, wie viel Würde die Lateinamerikaner haben und dass jedes militärische Abenteuer die überwältigende Mehrheit der Länder in der Region sofort davon abhalten wird, die Regimewechsellinie in Venezuela zu unterstützen. Das wird eine Herausforderung für sie alle sein. Vor allem, da die regelrechte Ablehnung eines solchen Diktats seit Monaten anwächst, besonders nachdem die USA die Monroe-Doktrin aus der Mottenkiste gekramt und erklärt haben, dass sie auf die aktuelle Situation uneingeschränkt anwendbar sei. Am 17. April sagte der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten John Bolton, dass sie der Region die Freiheit bringen, so wie sie sie verstehen. Und im Verständnis der Region möchten sie nicht fragen, wie die Region sich ihre Freiheit vorstellt. Ich hoffe sehr, dass Mexiko, Bolivien, Uruguay und die karibische Gemeinschaft erfolgreich sein werden, dass sie auf die Linie beharren, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Maduro ist bereit für diese Gespräche. Er hat dies bei vielen Gelegenheiten öffentlich bekräftigt. Guaido weigert sich kategorisch und unverhohlen, fühlt die Unterstützung Washingtons und verlässt sich ausschließlich auf sie. Von Präsident Petro Poroschenko infiziert worden, der sich auch in Bezug auf die Notwendigkeit eines nationalen Dialogs und der Einbeziehung aller politischen Kräfte nur auf Washington verließ.
Das war der RT Deutsch Podcast.